dass ich heute wenig Stimme habe. Ich versuche mich dadurch zu kämpfen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotz meiner schlechten Stimme. Aber ich habe heute Morgen schon viel gelernt. Erstmal, Lieder, die ausgesucht wurden, waren schon Predigt vor der Predigt. Und ihr werdet gleich sehen, warum das so ist. Das, was im Lied rübergekommen ist, da ist ein Gott, der immer einen Weg hat. Und all meine Träume lege ich hin von dich. Das passt eigentlich wunderbar zu dem, was wir gleich im Jonah hören werden. Wie das zusammenhängt, werdet ihr hoffentlich gleich sehen. Was ich noch gelernt habe, Altes Testament vor 2800 Jahren passt wunderbar zur Neuzeit und sei es nur durch Findet Nemo. Also, es ist schon eine tolle Sache. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, und die in den letzten Wochen so durch die Presse gegeistert sind. Lasst die mal auf euch wirken. Was denkt ihr, wenn ihr diese Bilder seht? Oder dieses Bild seht? Es sind im Endeffekt zwei Bilder, aber ziemlich ähnlich. Ich glaube, es ist uns allen klar, es geht da um die Hilfsgüter, die nach Gaza sollten. Und je nachdem, wie ich gepolt bin, je nachdem, wie ich mich fühle, wie ich denke, wie mein Leben ist, wie meine Informationsquellen sind, denkt der eine vielleicht, ja, warum kriegen die denn keine Hilfsgüter? Und der andere sieht sich das Bild an und sagt, was machen die denn mit den Dingen? Das wird ja einfach aufgerissen und reingeguckt, was ist wichtig, der Rest wird irgendwie weggeschmissen. Da gibt es Videos und es gibt Sequenzen im Internet, die da kursieren, wo es heißt, ja, die Hilfsgüter verrotten da, weil sie nicht wissen, wie sie die verteilen sollen. Das heißt, je nachdem, wie ich mich auf dieses Bild, auf die Information einlasse, habe ich ein Bild im Kopf. Ich habe euch ein zweites Bild mitgebracht. Habt ihr vielleicht auch in den letzten Tagen und Wochen mal gesehen. Wisst ihr, wer hier dargestellt wird? Trump. Was ist das Besondere an diesem Bild? Die Hand. Die Hand eines US-Präsidenten. Ja, je nachdem, wie ich gepolt bin, je nachdem, wie ich informiert bin, je nachdem, was meine Perspektive ist, sagt der eine, nach der arme Präsident, der hat sich wahrscheinlich zu viel Aspirin reingezogen und deswegen fängt die Hand einzubluten. Und die Verschwörungstheoretiker sagen, Mann, der Mann ist kurz vorm Abnippeln, der soll endlich mal das Ruder aus der Hand geben, der ist verrückt geworden, was will der überhaupt noch, was hat der überhaupt noch für einen Anspruch in dieser Weltgeschichte? Also je nachdem, wie man so ein Stück weit gepolt ist, so tut man Bilder, tut man Sachen interpretieren und man ist automatisch ein Stück weit geprägt von dem, was sein Leben ausmacht. So kann es auch mit dem Bibeltext gehen. Mit dem, was wir hier sehen, und ihr seht, das ist so ein Bild von vielen. Der Hansi hat das Bild, was er gezeigt hat, hat er mir gesagt, hat er mit einer KI generieren lassen. Und ich habe einfach mal so im Internet geguckt, was gibt es denn da so Bilder. Und je nachdem, wie man so geartet ist, denkt man, naja, Jona, ein schönes Märchen mit Happy End. Oder vielleicht so aus der Geschichte heraus eine Dramatik dahinter steckt. Ja, Gott kann und Gott will und Gott hat Wege, wie auch immer. Oder ja, so ein bisschen anderes Bild. Ja, man ist so ein bisschen auch von dem geprägt, was man so erlebt hat, wie man gepolt ist. Und das Bild fand ich auch noch ganz interessant. Weglaufen und in den Rachen eines Walfisches, kann das Richtige sein? Ihr merkt, wenn wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigen, da gibt es unterschiedliche Wege, Möglichkeiten, Dinge auszulegen, Dinge zu verstehen und Dinge auf einen wirken zu lassen. Und das geht einem selbst, wenn man sich das anschaut. Mittlerweile ein sehr liebes Tool von mir, Bibelserver, wo man nebeneinander unterschiedliche Übersetzungen hinstellen kann und nebeneinander sehen kann, ja, wie legt der eine das aus und wo wird der Schwerpunkt bei dem anderen gelegt. Und wenn jetzt mal guckt, was da oben drüber steht, bei Luther heißt es Jonas Flucht vor Gott, eine Fluchtgeschichte. Das zweite in der Elberfelder Bibel heißt es, Gott lässt Jona nicht weglaufen. Aus meiner Sicht eine ganz andere Intention. Da ist ein liebender Vater, da ist der Gott, der diesen Jona, der sich auf den Weg macht in die falsche Richtung, der fängt ihn wieder auf. Beim ersten geht es nur um die Flucht, weglaufen. Kann schon nichts werden, wird auch nichts werden. Und die dritte, die neue evangelistische Übersetzung, bringt uns auf eine andere Fährte, die heißt, bring auch den Feinden Gottes Wort. Eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Ausrichtung. Das heißt, wenn ich jetzt nur die Überschriften lese, müsste ich eigentlich drei unterschiedliche Predigten halten. Je nachdem, was das Ziel, was meine Blickrichtung, was meine Intention ist mit diesem Bibeltext. Dadurch, dass wir jetzt schon relativ spät sind, werde ich mich zunächst mal auf die ersten drei Verse aus dem ersten Kapitel des Jonasbuches damit beschäftigen. Ich habe normal den ganzen Text euch mitgebracht, ich werde aber nur erstmal die ersten drei Verse lesen und ich glaube, wenn ich dann soweit bin, dann schickt es auch von der Zeit. Und ich hoffe, dass auch vielleicht der eine oder andere sich auch nochmal drauf einlässt. Da heißt es, das Wort Jahwes kam zu Jona ben Admitai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Unheil, Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit stieg auf bis zu mir hin. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen, deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand dort auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Was danach passiert, das kennen wir so ein Stück. Er macht sich auf den Weg, es gibt einen Sturm. Die Seeleute werfen alles über Bord, damit das Schiff leichter wird. Trotzdem klappt das nicht, der Sturm wird stärker. Sie denken, es wird untergehen, das Schiff, und sie tun ein Loswerfen, einen Würfel fallen lassen. Und es kommt die Wahl auf Jona, der ganz unten im Schiff liegt und im Schlafen ist, und den werfen sie nach über Bord. Das ist so ganz schnell das erste Kapitel zusammengefasst. Und dann kommt nachher der berühmte Fisch und so weiter und so fort. Diese Geschichte von diesem Propheten Jona wird uns in den nächsten Wochen in der Wortbetrachtung beschäftigen. Und wir werden immer mal wieder sehen, was hat das Wort Gottes im Alten Testament für uns Menschen der Neuzeit noch zu sagen. Wir wollen uns einen Propheten anschauen, von dem, glaube ich, jeder von euch schon mal was gehört hat. Wer von euch kennt Jona nicht? Die Hände bleiben unten. Jeder von euch hat schon mal da was von gehört. Ja, Jona, das ist doch der mit dem Wal. Ja, die Neuzeit sagt, also das mit dem Wal, das kann ja überhaupt nicht sein. Mittelmeer und so ein großer Wal und so weiter. Wir sagen mal, das ist Jona, der mit dem Fisch. Oder einem ziemlich großen Fisch. Und wenn es denn der von Findet Nemo ist. Um diesen Jona soll es heute gehen. Besser gesagt, für mich soll es heute darum gehen, Jona and me. Das ist neu Hochdeutsch. Ich würde auch sagen, es soll um Jona und mich gehen. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Starten wir mal ein bisschen mit einem geschichtlichen Hintergrund. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe euch mal so ein bisschen was mitgebracht. Das Buch Jona gehört zu den kleinen Propheten im Alten Testament. Klein hat nichts mit Körpergröße zu tun oder wie auch immer. Es geht ganz einfach darum, wir finden am Ende des Alten Testaments 12 Propheten, die von dem Umfang her relativ klein sind. Und das Buch Jona ist nicht klein und unwichtig, ja, deswegen als klein bezeichnend, sondern weil es vom Umfang halt eigentlich nur fast oder eigentlich 3 Seiten in der Bibel beschäftigt. Ja, also wir reden jetzt von 3 Seiten in der Bibel, die uns heute was zu sagen haben wollen. Und was wissen wir denn über diesen Jona, diese Person, die wir da dargestellt bekommen? Ich habe eben schon mal gesagt, da gibt es Leute, die sagen, das ist ein schönes Märchen. Das ist eine schöne Geschichte, toll erzählt und ein Happy End hinten dran. Aber was wissen wir von Jona als Person? Fakt ist, Jona ist real. Jona hat gelebt. Das ist eine Persönlichkeit, die im Alten Testament an verschiedenen Stellen dargestellt wird. Es ist keine Märchenfigur, es ist eine historische Person und deshalb kennen wir zum Beispiel den Namen seines Vaters. Da lesen wir Jona 1, Vers 1, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, oder man kann sagen Ben Amittai, Sohn des Amittais. Also das ist schon mal ein Fakt. In Jona 1, Vers 1, jetzt können wir sagen, das ist ja nur das Märchen, aber es geht weiter. Dieser Jona wird uns in der Bibel nochmal beschrieben und wir lesen in 2. Könige 14, Vers 25, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Und ihr seht hier oben, ich habe es mal eingekreist, Gad Hefer, also in Nazareth oben, See Genezareth, so zwischen See Genezareth und dem Mittelmeer, irgendwo da oben im galiläischen Hochland, da kommt er her und da hat er gelebt und er war Prophet. Können wir lesen im 1. König, nach dem Wort des Herrn, dass er geredet hatte durch den Knecht, durch den Propheten Jona. Dieser Jona hatte einige Kollegen im Alten Testament, die auch biblische Bücher geschrieben haben, nämlich Hosea und Amos. Und wer sich mit den Botschaften dieser beiden Propheten auskennt, der weiß, dass diese beiden schon ganz kritische Gesellen gewesen sind. Von dem Jona wird so ein bisschen berichtet, dass er dem Jerobeam, der damals König gewesen ist, so ein bisschen nach der Nase geredet hat. Er hat ihm eigentlich verheißen oder gesagt, ja, die Grenzen werden wieder eingerichtet und so weiter, weil es gerade so einen politischen Umbruch gab. Aber die beiden anderen, die haben kein Blatt vom Mund genommen, die waren so eher ungeliebte Propheten, weil sie das, was sie in Bezug auf soziale und geistliche Missstände ihrer Zeit gesehen haben, als Auftrag Gottes dann an die Menschen weitergegeben haben. Ich habe schon gesagt, es handelt sich um die Zeit etwa 800 vor Christus, also 2800 Jahre roundabout, sagen wir einfach mal, zur Zeit von Jerobeam dem Zweiten, also aus unserer heutigen Sicht schon ganz, 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 ganz lang her. Ja? Und trotzdem ist das, was wir hier lesen, eine interessante Sache. Interessant wird es dann nochmal, dass dieser Prophet Jona dann tatsächlich auch im Neuen Testament von Jesus selbst angeführt wird. Also Jesus bezieht sich direkt auf Jona. Das können wir nachlesen in Matthäus 12, 38 bis 40. Wir können ins Matthäus 16, 4 lesen, Lukas 11, 29 bis 32. Und Jesus reagiert mit dem, was er zu Jonas sagt, auf die Zeichenforderung der Pharisäer. Und im Hintergrund ist, oder im Vorfeld zu diesem, was er zu Jonas sagt, da geht es um die Frucht bringen. Und wenn man das so ein bisschen jetzt in den Kontext stellt, ist das, was hier bei Jonas jetzt passiert, im Endeffekt hat das auch was mit dem Thema zu tun, wie kann ich Frucht bringen? Gott beauftragt mich, etwas zu tun, damit Frucht entsteht. Und Jesus sagt, achtet auf das Zeichen des Jonas. Jona ist ganz platt gesagt die Geschichte von einem Propheten, der den Auftrag bekommt, nach Ninive im heutigen Nordirak zu gehen. Ich habe euch das mal mitgebracht. Da oben seht ihr Ninive, die große Stadt der Assyrer. Da ist das assyrische Weltreich so ein Stück weit dargestellt, das Grüne, was ihr da seht, waren so die Kernzone, und dann seht ihr so diese schwarze Linie von euch aus gesehen, das war sie, die größte Ausprägung des Assyrischen Reiches. Er hat den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, das im heutigen Irak liegt, und die ganz banale Aussage, die dahinter steckt, das will ich nicht. Gott, das will ich nicht. Was macht er? Er versucht, sich nach Spanien abzusetzen. Also Gott sagt, mach dich auf den Weg nach Osten, geh in diese Richtung. Und was macht der Jona? Er geht in die andere Richtung. Ich habe mal das Römische Reich mitgebracht, damit ihr einfach mal seht, im damaligen Denken des Alten Testamentes war das, was wir so Assyrien und das, was wir da so sehen, das war so die klassische Welt, die bekannt war, mehr oder weniger. Wenn er jetzt nach Tarsis fliegt, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass er im Endeffekt praktisch, ich habe es mal so beschrieben, er macht sich auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung, ich werde gleich nochmal drauf kommen, er macht sich auf den Weg zum Ende der Weltscheibe. Damals war ja die Welt keine Kugel, sondern gedanklich eine Scheibe. Also er versucht, so weit wie möglich wegzukommen, vielleicht sogar mit dem Ansatz, ich springe hinten runter, dann habe ich Ruhe vor Gott. Ich tue das mal ein bisschen Platz sagen. Das ist die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt. Und was wunderbar ist an diesem Buch, was ich im Vorfeld auch so für mich entdeckt habe, ist, wir reden ja hier vom Anti-Helden, oder? Also Anti mit T, nicht Anti, sondern Anti. Ein Anti-Held. Warum ein Anti-Held? Er macht ja eigentlich genau das, was er nicht machen soll. Gott sagt, geh nach in diese Richtung. Was macht er? Er geht da unten nach Südspanien, nach Tarsis, da irgendwo muss das gewesen sein. Und er macht sich da auf den Weg in diese Richtung. Und jetzt guckt man die Richtung von oben, die Richtung da unten. Total was unterschiedlich. Also ein Anti-Held. Und dieser Anti-Held, der erlebt jetzt das, was ich hier zeigen will. Da scheppert es jetzt auf einmal. Ja? Das ist das, was passiert auf dem Meer. Ja, ist auf einmal jemand gegen ihn. Er hat einfach gesagt, ich will und ich will nicht das, was Gott will. Er macht sich auf den Weg. Und das macht die Bibel ein Stück weit sympathisch. Wir reden ja immer von den Glaubenshelden, von den Glaubensvätern, von denjenigen, die uns vorangegangen sind, die uns alles Positive gezeigt haben. Ich erinnere an ein Lied aus dem Alten, aus meiner Jugend, so muss ich sagen. Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Und Abraham ging darauf fort, folgte Gottes Wort und so weiter. Ihr kennt das Lied. Das ist der Abraham, der so ein klassisches Glaubensbeispiel für uns geworden ist. Hier sehen wir Jona, einen Anti-Held. Oder lass mich an dich glauben. Kennt ihr das Lied noch? Wie Noah es tat, lass mich an dich glauben und so weiter. Wie der Väter Schar. Das sind Leute, die sind uns als Helden in der Bibel bezeichnet, wo wir lernen können von. Aber Gottes Wort ist auch immer wieder ein Bild von dem, wie Menschen es nicht auf die Reihe kriegen. Wie Menschen so sind wie du und ich. Und deswegen habe ich eben gesagt, es geht für mich heute um Jona and me, um Jona und mich. Weil dieser Jona, der uns hier dargestellt wird, ganz viel mit mir, der Andi, der hier vorne steht, zu tun hat. Der Auftrag ist ganz klar, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Ganz klar, Gott tut da nicht irgendwie sagen, mach mal so oder mach mal so, da ist ganz klar, darüber, guck dir die Richtung an, Osten, du weißt, wo Assyrien liegt, du weißt, wo diese große Stadt ist, und diese große Stadt, die ist im Alten Testament und zu der damaligen Zeit nichts Unbekanntes. Der Hansi hat eben aus Nahum gelesen, Nahum 1, Vers 7, wenn du Nahum 1 angefangen hättest, dann geht es genau um die Gräueltaten, die Grausamkeit der Assyrer, die damalige Welt, ich sage jetzt mal das, was wir da oben so sehen, nicht das Römische Reich, sondern die obere Region oben rechts, was die kannten, was denen bewusst war, wo sie genau wussten, wie die ticken, was die machen, was deren Ansatz ist. Das war denen bekannt. Wenn man Nahum 3, Vers 19 liest, da heißt es, also da wird so in dem Nahum-Propheten wird dargestellt, was die Assyrer machen. Und es geht darum, wie Gott durch diesen Propheten den Untergang an dieses assyrische Weltreich richtet. Und ich lese einen Vers aus Nahum 3, Vers 19, da heißt es, alle, die davon hören, also davon, dass das assyrische Reich untergehen wird, alle, die davon hören, Ankündigung des Untergangs, die klatschen über dich in die Hände, denn über wen ist diese Bosheit, diese Bosheit, Achtung, diese Bosheit ohne Unterlass noch nicht ergangen. Also die Assyrer, die Hauptstadt Nineveh, des assyrischen Weltreichs, das war bekannt, dass das, ich sage mal, ja, das heutige Berlin oder das heutige was auch immer, ihr könnt euch eine große Stadt vorstellen, das war der Sündenfuhl der damaligen Zeit. Das war die in Person gewordene Ablehnung Gottes, das war der in Person gewordene oder in Stadt gewordene Ablehnung gegen den Willen Gottes, und dahin sollte der gehen. Das war der Auftrag, der war ganz klar, geh nach Nineveh, und der Jona macht sich auf in eine andere Richtung. Was ist denn damit gemeint, zu verkündigen? Und verkündige gegen sie, er sollte dieser Stadt den Untergang verkündigen. Die hatten genug Dreck am Stecken. Da war genug vorgefallen, um, ja, ich sag mal, den Sack des Knecht Ruprechts voll zu machen, damit die mal einen auf den Deckel kriegten. Da war genug angefallen. Und das, Jona, das sollst du jetzt tun. Und Gott ist es jetzt, der den Jona beauftragt. Jona, mach dich auf den Weg. Jona, du bist jetzt der Prophet, der diese Aufgabe hat, dahin zu gehen. Ich habe eine Botschaft für die, und das ist eine harte Botschaft, aber mein Ansatz ist es, ich will zum letzten Mal oder einmal der letzten Male denen eine Möglichkeit geben, umzukehren. Schon hat, Fabi, danke, dass es schon hat. Und von dem Hintergrund kannst du, und da kann man eigentlich auch oft denken, ja, der Gott des Alten Testaments mag manchmal ein schrecklicher, ein grausamer Gott sein. Aber in dem Moment, wo er diesen Jona auf den Weg schickt, in dem Moment, wo er ja diesen Ansatz hat, diesen Auftrag für Jona, hat er ja immer noch was vor. Er hat immer noch die andere Seite, ein Gott, ja, der einen Weg aufmacht, wo für uns Menschen, wo mir schon längst die Türe zugemacht habe, der kann mir mal den Buckel runterrutschen, der hat genug sich an mir versündigt. Da hat dieser Gott eine Möglichkeit, einen Auftrag für den Jona, geh dahin. So weit, so gut. Dieser Auftrag ist, glaube ich, ganz klar. Predige den Untergang. aber auch predige denen, es gibt eine Möglichkeit umzukehren. Intention ist klar, ihr seid schuldig geworden in Ninive. Intention ist klar, ich will das eigentlich gar nicht. Kehrt um, tut Buße. Und ich glaube, aus der Sicht von Jona ist es durchaus vertretbar, diesen Auftrag auch so zu akzeptieren, so zu sehen. Er war ja Prophet, er war ja von Gott beauftragt, etwas zu tun. Naja, wenn Gott sagt, geh, dann mache ich das halt. Wir sehen aus der Geschichte, er macht das nicht. Und ich glaube, aus der Perspektive Gottes ist dieser Aufruf, nach Ninive zu gehen, ja, alternativlos, unumgänglich. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, der ja immer ja, gerecht und gleichzeitig gnädig ist. Ninive hat ganz klar das Gericht Gottes verdient. Schluss, aus, Ende. Warum also nochmal dieser Auftrag, geh nach Ninive? Das ist so die Frage, die für mich so am Anfang über diesem Buch steht. Die Dinge sind eigentlich klar, die Dinge sind geklärt. Es gibt eigentlich nichts dran zu deuteln. Gott ist im Recht. Jona hat eigentlich einen Auftrag, könnte den eigentlich auch wunderbar aufführen. Warum wird uns jetzt in der Bibel diese Geschichte vom Jona in dieser Breite, und seien es nur 3 Seiten der Bibel, davon berichtet? Das ist die entscheidende Frage. Was mir an diesem Text zunächst mal aufgefallen ist, ist der Vers 1. Da heißt es, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Es ist ganz klar, wer hier derjenige ist, der ja, die Führung in der Hand hat. Da ist ganz klar, wer derjenige ist, der das Sagen hat. Da gibt es kein Deuteln daran. Und selbst wenn der Jona nahe sagt, ich will das nicht, macht einen anderen Weg auf. Hier ist ganz klar, es geht tatsächlich um das Wort Gottes. Das ist schon ein Wow-Erlebnis, oder? Der Prophet, der nicht will, der wird von Gott angesprochen. Gott kannte ihn, Gott wusste, wie Jona ist. Das ist ja das Interessante. Du kennst mich und liebst mich trotzdem. Haben wir eben im Lied gesungen. Und genau dieser Jona wird von Gott angesprochen. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich manchmal in seinem Leben, dass dieser Gott mich und dich persönlich anspricht und mir sagt, Andi, in deiner Berufswahl gehst du jetzt mal in eine andere Richtung. Oder dem Mika sagt, hier bei der Freundin, überleg mal, ob das das Richtige ist, verzeih mir das, ich kenne dich noch nicht. Aber wo man einfach sich manchmal wünscht, Gott, gib mir doch jetzt diese Ampel oder gib mir das Stoppschild, wie auch immer. Und dieser Jona im Alten Testament, der wird von Gott persönlich angesprochen. Wow. Gott redet persönlich mit ihm. Und jetzt könnten wir sagen, Jona ist ja von Beruf Prophet und das ist, gehört einfach dazu, ja, dass die miteinander kommunizieren, miteinander reden und dass Gott sich immer wieder ihm offenbart. Nein, wenn Gott redet, hat das immer einen Grund. Und ich glaube und ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott redet heute auch noch. Das mag vielleicht nicht sein, dass Gott 1:1 zum Hansi sagt, Hansi, jetzt tu mal die Haare kämmen oder was weiß ich auch immer. Das geht ja nicht, aber trotzdem, wenn Gott sagt, dann sollst du es tun. Wir wünschen uns an vielen Stellen genau, dass Gott so 1:1 redet. Das ist unser Wunsch. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn Gott redet, dann hat das immer einen Grund. Und was ist der Grund, wenn Gott redet? Das können wir eigentlich über die ganze Bibel uns anschauen. Wenn Gott redet, dann will er etwas. Ja, das ist ja ein fordernder Gott. Wie kann das denn sein, dass der uns in unser Leben hineinfuschen will, dass der uns seinen Willen aufdrängen will? Wenn wir uns die Bibel mit offenen Augen lesen, uns das anschauen, da geht es, wenn Gott redet, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott sich offenbart, immer darum, dass es er etwas will. Es geht um seinen Willen. Wenn wir ins Neue Testament hineingucken, 1. Timotheus 2, 4 bis 5, da heißt es, er, Gott, will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit anerkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch wurde. Wenn Gott redet, geht es immer um seinen Willen und sein Wille ist immer jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, jeder Einzelne, der sein Geschöpf ist, den Gott als Vater mit seinen liebevollen Augen sieht. Darum geht es. Das ist Gottes Wille. Und deswegen spricht Gott in Jona 1, Vers 1 zu diesem Jona, sagt dem: Mach dich auf den Weg, geh nach Ninive. Dieser Gott, der hatte die Menschen in Ninive, jeden Einzelnen, egal was die Geschichte, egal was die Historie des einzelnen Menschen war, er hatte jeden Einzelnen auf den Blick und sein ausgemachter Wille war: Jona, du bist mein Werkzeug, geh du dahin und du sollst ihnen den Untergang und gleichzeitig die Vergebung predigen. Das ist dein Auftrag, weil ich es will, weil ich keinen von denen verlieren will. Die sollen alle zu mir kommen. Und das ist Gottes ausgemachter Wille. Und jetzt ist es an uns, Jona and me, Jona und ich. Wo und wie redet Gott zu uns? Wo ist diese Ansprache Gottes an uns? Wo sind die Menschen, die Gott im Auge hat in dem Moment, wo er mit uns redet? Was ist sein offenbarter Wille? Ich habe gerade gesagt, das ist alternativlos. Das mag vielleicht manchmal sein, wir müssen ein Konzert machen oder nächstes Mal, du musst mal zu jemandem hingehen. Aber immer geht es darum, er will, dass jeder einzelne Mensch gerettet werden. Das ist sein Wille an mich persönlich, wenn Gott mit mir spricht. Das ist Gottes Wille an dich, wenn er mit dir spricht. Und das ist Gottes Wille, wenn er mit uns als Gemeinde spricht. Es geht immer nur darum, dass Menschen in seinen heiligen Rahmen hineinkommen. Das ist Gottes Wille. Und deswegen redet Gott zu Jona und Gott redet heute noch zu uns. Und ich glaube, es ist wichtig, neu darüber nachzudenken. Lasst uns hinhören auf das, was Jona uns zu sagen hat. Und lasst uns hinhören über den Jona auf das, was Gott uns zu sagen hat. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir haben jetzt schon halb, ich bin erst auf Seite 3 oben. Aber ich will noch so ein bisschen einführen weiter. So, das war die erste Anmerkung. Die zweite Anmerkung. Das ist so ein klassischer Ausspruch, das hat mein Onkel immer zu mir gesagt. Der Volker, den kennt ihr, glaube ich, so noch. Da heißt es, oder er hat immer gesagt, er hört, aber er folgt nicht. Das ist ja das Interessante bei diesem Jona, oder? Der hört ganz klar, was Gott will. Gott hat mit ihm geredet, er hat ein Ohr dafür, er war Prophet. Er war drauf geschult, auf Gott zu hören. Hoffentlich sind wir auch geschult darauf, auf Gott zu hören. Er hört, aber er folgt nicht. Das ist die Dramatik des Lebens von Jona, das ist die Dramatik der Geschichte von Jona und das ist häufig auch die Dramatik unseres Lebens. Dass wir hören auf Gott, aber nicht tun, was er sagt. Mit unseren Kindern haben wir manchmal auch so das Problem. Wahrscheinlich werden unsere Eltern mit uns das gleiche Problem gehabt haben. Dann sagt man, tu mal den Mülleimer raus, das haben die wunderbar gehört. Vielleicht hat man sogar die Musik in dem Moment ein bisschen leiser gedreht, aber die tun den Mülleimer nicht raus. Was ist denn da schiefgelaufen? Was ist denn hier bei dem Jona schiefgelaufen? Warum will er denn nicht gehen? Hat er Angst? Hat er sich vor Angst in die Hose gemacht? Ninive? Ja gut, er wusste schon, was da los ist. Also das war halt schon eine heikle Sache. Also es war nicht so einfach. Also in die Höhle des Löwens, auf Deutsch gesagt. Der Bittganger Canossa ist so ein bisschen vergleichbar. Und ich glaube, Jona ist nicht der Ängstliche. Sonst hätte er sich da nicht ins Schiff reingelegt, ganz unten bei Sturm und Wind und Wellen geschlafen. Der hat keine Angst. Der war ein hartgesottener, ich sag mal, aus dem Hochland von Galiläa. Da waren so manche Stürme immerhin hinweggezogen. Der wusste, was das Leben bedeutet. Und er wusste auch, sagen wir mal, aus seiner Historie, von dem, was er mit den anderen Propheten erlebt hat. Das Leben ist nicht immer leicht. Er ist nicht der Ängstliche. Warum dann? Warum geht er nicht? Jona will nicht, weil er eigensinnig ist. Und ich habe einen Ausleger gelesen, der sagt, er will nicht, weil er Rassist ist. Oh, Wort Rassist. Was ist denn Rassist? Der will dem anderen nichts Gutes gönnen. Der will immer nur an sich denken. Ja? Und wenn man so, also ganz kurz mit meinen eigenen Worten, guckt mal nach bei Wikipedia, wie ein Rassist deklariert ist. Ich sage einfach mal, er ist eigensinnig. Und das merkt man am Ende des Buches in Kapitel 4. Dann hat er gepredigt. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 2, und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht schon meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Der wusste genau, wie Gott ist. Der hatte keine Angst. Er wusste, dass Gott Möglichkeiten hat. Leute, ich glaube, uns geht es heute auch oft so. Wir wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Wir wissen, dass ihm alles möglich ist. Wir wissen, dass der das Ruder in der Hand hat. Ja? Und dann singen wir so schön, all meine Träume lege ich vor dich hin. Und dann kommt dieser kleine Jona in mir auf und sagt, ja gut, all meine Träume, Moment, also da, der ein oder andere, also das Land, da will ich noch hin und den Menschen will ich noch kennenlernen und das Konzert will ich noch mitnehmen. Ich versuche das mal so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Uns geht es heute, mir geht es heute genauso. Und es lässt sich leicht dieses wunderbare Lied singen, all meine Träume lege ich vor dich hin. Und wir wissen genau, in jedem von uns steckt dieser kleine Jona drin, der so ein Stück weit Eigensinn hat. Und es ist ja nicht negativ. Wir wissen ja, wie Gott tickt, wie Gott ist und was er für uns vorhat. Wir kennen Gott, wir haben Gottes Güte in unserem Leben kennengelernt, hoffentlich. Und trotzdem kommt immer wieder dieser kleine Jona in uns auf. Er kennt diesen Gott. Das wird uns in den ersten Kapiteln genannt, als er dann Stellung nehmen muss, als er raufgerufen wird, wer ist denn dein Gott? Und dann sagt der Jona, mein Gott ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem, dem nichts unmöglich ist, dem, der immer wieder einen Weg hat. Vers 9 können wir das nachlesen. Er weiß darum, dass Gott, der Bibel, barmherzig, gnädig, geduldig ist und dass er sich gerne ja, dazu hinlassen will, Menschen zu vergeben. Gott vergibt gern. Das ist die Botschaft, die der Jona kannte. Und trotzdem ist dieser kleine Jona immer noch in ihm. Gott ist ein Gott, der sie diesen glimmenden Docht nie erlöschen lassen möchte. Gott löscht diesen glimmenden Docht nie aus. Jona kennt diesen Gott. Und letztendlich, ich muss jetzt ein bisschen kürzen, letztendlich ist dieses Buch Jona, diese ersten Kapitel schon, der Anfang einer Bekehrungsgeschichte. Gott macht sich auf den Weg mit diesem Jona, obwohl er weiß, dass der Jona eigentlich gar nicht will. Gott, warum machst du denn die Mühe? Kannst doch einen anderen Propheten nehmen. Nimm dir irgendeinen von den anderen, Amos oder wie auch immer sie heißen, Joel, keine Ahnung. Schick die doch. Nein, Gott geht ganz bewusst diesem Jona nach, weil er mit dem Jona etwas vorhat. Er will den Jona deutlich machen, abhauen ist keine Option. Ja? Hoffnungslosigkeit ist keine Option. Es geht darum, dass der Wille Gottes, dass der in unserem Leben die Nummer eins ist. Es geht darum, dass wir ähnlich wie Jesus sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Warum? Ganz einfach, weil Gott es sagt. Da wird nicht dran gedeutelt oder warum soll ich denn oder warum soll ich nicht. Gott will es, Punkt, Ende aus. Nicht, weil ich irgendetwas zwingend logisch finde, damit, weil ich damit einverstanden bin, weil es zu meinem Lebensentwurf passt, dem Zeitgeist entspricht. All das kann irgendwie dazukommen, das kann irgendwie kompatibel werden. Aber letztendlich geht es immer darum, dass Gott etwas will und dass Gott will, dass wir uns auf den Weg machen und ja, seine Botschaft, seine Liebe weitergeben will. Gott macht diesen Weg, geht diesen Weg mit dem Jona, weil er einfach diesen kleinen, eigensinnigen Rassisten zurückholen will in seinen Wirkungsbereich. Er will ihm deutlich machen, es gibt ganz viele Menschen, die es vielleicht sogar noch mehr verdient hätten, als du mit der Liebe Gottes konfrontiert zu werden. Wahnsinn, oder? Dass Gott mit diesem Menschen, der eigentlich ein Versager ist, der ein Anti-Helden ist, er will ihm deutlich machen, die Liebe, die Gott jedem einzelnen Menschen schenkt, die soll auch die Liebe in deinem Leben werden, weil Gott die Liebe für jeden genauso hat. Das ist das, was für mich ganz wichtig ist, in diesem Buch zu verstehen. Es geht immer darum, Gott will dir die Liebe zu deinem Mitmenschen schenken, weil Gott diese Liebe selbst für jeden von diesen Menschen hat. Und das ist eine harte Nuss. Da muss ich dran lernen und ich glaube, da muss jeder von uns dran lernen. Ja? Immer wieder diesen Jona in mir, und jetzt wird diese Geschichte aus dem Alten Testament für mich ganz praktisch, immer wieder zu lernen, es geht nicht um mich. Es geht niemals um mich. Es geht niemals um meine Position. Es geht niemals um das, was ich gerne mache oder sonst irgendetwas. Es geht immer darum, die Liebe, die Gott für den Menschen hat, zu meiner Liebe werden zu lassen und mich mit Gott auf diesen Weg zu machen, meinem Nachbarn, meinem Mitschüler, meinen Arbeitskollegen, meinen Freunden, ja, immer wieder diesen Menschen diese Liebe entgegenzubringen, die Gott von uns möchte. Ich weiß, von mir selbst, dass das nicht einfach ist. Aber das ist Gottes Anspruch an dich, an mich. Gott macht sich Mühe mit Jona, mit uns, damit wir unseren Eigensinn, den Blick für den anderen, den wir verloren haben, ganz neu zu finden, dass wir von unserem Eigensinn wegkommen hin zu dem, was Gott sich wünscht. Gott wünscht sich gehorsame Kinder und wird alles dafür tun, dass wir das genau werden. Dass wir jetzt Menschen werden, die immer nur den Willen Gottes im Blick haben. Gott ist ein gnädiger Gott und Jona weiß das. Ich hoffe, wir wissen das. Ich hoffe, uns ist heute Morgen deutlich geworden, dass dieser Blick Gottes, dieser liebevolle Blick Gottes in unserem Leben eigentlich nichts zu tun hat. Und wir wissen trotzdem, ja, du kennst mich und liebst mich und wir wissen selbst, wo unsere Baustellen sind. Gott will an uns arbeiten und hat an diesem Jona gearbeitet durch eine harte Schule. Wenn wir die nächsten Verse aus dem ersten Kapitel lesen, dann sehen wir, wie Gott den Weg mit dem Jona geht und ihm eigentlich deutlich macht. Es geht nicht um dich. Du kannst weglaufen, wie du willst. Du kannst Ziele und Perspektiven aufmachen, wie du willst. Aber letztendlich geht es immer nur um mich. Wir wollen aufstehen und zusammen beten.